Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus Matthäus Evangelium, Kapitel 25, Abvers 14. Und dann geht es um einen Mann. Jesus erzählt eine Geschichte von einem reichen Mann, der plant, einen Ausflug zu machen, ins Ausland zu gehen. Und er ruft drei Diener zu sich, die bei ihm angestellt sind. Und er gibt dem ersten 5 Talente. Talente ist eine Währungseinheit zu der Zeit. Dem zweiten 2 Talente und dem dritten 1 Talent. Und sagt, ich mache auf den Weg, ich setze euch ein. Als Verwalter, tut was mit dem Geld, mit euren Talenten, setzt es gut ein. Und er zieht weg seiner Wege und die drei gucken, was sie so damit machen, mit dem, was sie bekommen haben. Irgendwann kommt dieser Mann wieder und er findet seine Diener und sagt, jetzt erzählt doch mal, was habt ihr mit euren Talenten gemacht? Was ist daraus geworden? Wie habt ihr sie eingesetzt? Und der erste kommt mit den 5 Talenten und sagt, hey, sieh mal, was ich bekommen habe. Ich habe 5 gehabt und ich habe 5 dazu gewonnen durch das, was ich daraus gemacht habe. Nun habe ich 10. Und er wird gelobt. Hey, richtig cool, was du daraus gemacht hast mit dem, was dir anvertraut wurde. Es kommt der zweite mit den 2 Talenten. Auch ihm ging es ähnlich. Er hat sie eingesetzt und hat 2 dazu zu gewonnen, sodass er nun 4 hat. Auch darüber freut sich der Mann, der zurückkam. Hey, ihr habt das eingesetzt, was ich euch gegeben habe. Richtig gut. Und es kommt der dritte, der nur 1 Talent bekommen hat. Und er sagt, ah, ich weiß ja, du bist so ein schwieriger Herr und es ist nicht leicht mit dir und du forderst heraus und du willst, dass wir was tun mit deinem Geld. Und ich wusste auch, du bist ein harter Herr. Ich habe es lieber verbuttelt. Und hier ist es wieder, gebe es dir zurück. Dann konnte ich es nicht verlieren, konnte nicht irgendwie zu viel riskieren. Und nachher stehe ich da ohne alles. Hier ist das, was du mir anvertraut hast. Und der Mann ist enttäuscht. Wieso hast du nichts daraus gemacht? Wieso hast du ihn wenigstens zur Bank gebracht? Hat Zinsen gegeben? Du hast es einfach nur verbuddelt. Inflation verliert sogar einen Wert, ne, wenn man es verbuddelt. Und er ist total enttäuscht und sagt, hey, das, was du hattest, das eine, gebe ich denen, der schon 10 hat, damit er daraus mehr macht, weil er hat aus dem, was ihm anvertraut wurde, etwas geschaffen. Diese Geschichte erzählt Jesus. Und ich frage dich, setzt du ein, was du bekommen hast? Was hat Gott dir anvertraut? Wo merkst du, hey, ich habe da was bekommen, etwas empfangen, was Gott mir geschenkt hat? Wo setzt du das ein? Wie gehst du damit um? Darf das wachsen, sich entwickeln? Oder sagst du, ah, ich verbuddel es lieber, damit nichts damit passiert? Setz dich das ein, was ich bekommen habe. Wir haben eben die sehr bewegende Geschichte von Kyra gehört. Und ich sehe so einige Verbindungen da drin auch. Ich sehe in ihrer Geschichte, dass ihre Gaben von anderen zugeschüttet wurden. Dass dort, wo was da ist, ihnen und ihr, was Gott ihr geschenkt hat, was sie einbringen möchte, dass das so zugeschüttet wird. Durch Leid, das einem zugefügt wurde. Wie hast du auch sowas? Du merkst, hey, ich habe da eigentlich was, aber das wurde irgendwie so begraben von anderen. Vielleicht, weil andere gesagt haben, du kannst doch gar nichts. Aber du hast etwas gewagt und wurdest dafür ausgelacht. Und all das schüttet das zu, was du hast an Gaben und merkst, boah, ich kann mich gar nicht mehr frei entfalten. Vielleicht hast du deine Gaben auch selbst vergraben, wie der Mann in dem Gleichnis mit dem einen Talent. Ah, ich habe da was, aber ich riskiere lieber nichts. Gaben beiseite schieben ist am bequemsten. Deine Gaben zu entwickeln, das ist auch Arbeit, eine Herausforderung. So wie wenn du ein Instrument geschenkt bekommst und dann die Frage ist, was machst du damit? Hängst du es irgendwo auf, so nett ins Wohnzimmer oder fängst du an, es zu spielen, es zu lernen, dich damit auseinanderzusetzen? Was tust du mit deiner Gabe? Schiebst du sie beiseite, verbuddelst du sie selbst oder investierst du in sie? Eine dritte Variante. Die anderen können es sowieso besser. Auf mich kommt es doch nicht an. Die anderen können es besser, mich braucht es doch nicht. Die anderen können viel besser singen, sind viel musikalischer, können viel besser schreiben, viel mehr anpacken, haben viel mehr Kraft, sind viel schlauer, sollen die das doch machen. Oder sagst du, hey, ich habe eine Gabe, aber die setze ich ein für mich, damit ich Erfolg habe, damit ich vorankomme. Ich habe einen Artikel gefunden im Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 2. Wer weiß, dass da steht? Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 2. Da steht: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das steht in unserem Grundgesetz drin. Wie viel mehr sollte das unserer Gemeinde gelten? Dort, wo ich was bekommen habe von Gott, ob das jetzt Finanzen sind oder Kraft oder eine Begabung, das nicht nur für mich und meinen Eigennutz einzusetzen, sondern für den anderen, für die anderen. In der Apostelgeschichte lesen wir von Simon. Und Simon beobachtet die Apostel und findet krass, was sie tun. Sie legen Menschen die Hände auf und die empfangen den Heiligen Geist. Und er war vorher schon recht erfolgreich als Magier, hat viele große Shows gehabt. Und er sieht das und denkt, das will ich auch haben. Und so geht er zu ihnen und sagt: Hey, das, was ihr da macht, diesen coolen Move da, den möchte ich auch können. Ich gebe euch viel Geld, damit ich diese Gabe auch kriege. Nicht damit ich den Heiligen Geist empfange, sondern ich auch anderen die Hände auflege und sie den Heiligen Geist empfangen können. Hier ist auch wieder sowas von: Ich will mich bereichern, ich will das mir zugute führen. Was daraus machen, groß rauskommen, berühmt werden, Macht erlangen. Und es wird ziemlich hart verurteilt. Wo setzt du das ein, was du bekommen hast, damit andere davon profitieren, damit du anderen damit dienst? Setze ich meine Gaben auch für die Gemeinde ein, damit wir gemeinsam den Menschen um uns herum dienen können? Ich möchte beten und diese drei Dinge einmal vor Gott bringen. Gott, du siehst diejenigen hier, die merken: Hey, da ist was in mir, aber es wurde zugeschüttet, weil andere Menschen mich verletzt haben, sich lustig gemacht haben, gesagt haben, du kannst nichts. Und ich bitte dich, Gott, dass du das nimmst, dass du Menschen frei machst davon, dass du diese Steine beiseite räumst, die darauf gelegt wurden, und dass das sich entfalten kann, was du in sie hineingelegt hast. Ich bitte dich, Gott, für diejenigen, die bequem sind und sagen: Ah, da ist was, ja, aber was soll ich damit machen? Ich bitte dich, dass du aufzeigst, was du durch sie tun möchtest. Und ich bitte dich, Gott, da, wo wir nur an uns denken, mit dem, was wir haben, was du uns gegeben hast, dass du unsere Augen auf die anderen richtest. Amen. Darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich die Hände auflegte. Entfache sie neu in dir. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte euch einladen, mit mir auf eine Expedition, sich auf den Weg zu machen, auf eine Entdeckungstour, zu gucken, was hat Gott uns geschenkt und wie kann das, was da ist, eine Auswirkung haben, einen Unterschied machen im Leben von Menschen. Und sich auf so eine Entdeckungsreise zu begeben, hat verschiedene Aspekte. Das erste ist: Ich habe eine Idee davon, was ich eigentlich suche. Wenn ich so eine Expedition starte, dann habe ich eine Idee davon, was suche ich eigentlich? Was möchte ich entdecken? Was kann das sein? Und dazu müssen wir uns mit den Gaben des Geistes auseinandersetzen. Was lesen wir darüber in der Bibel? Was bedeutet das, damit wir wissen, wonach suchen wir? Ich werde vermutlich überrascht werden von dem, was sich mir offenbart. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Guckt mal da drauf, was ihr da seht. Das ist das schwarze Ordensband, ein Schmetterling. Kashi hat davon gehört, dass es den geben soll in Oldenburg. Was hat er gemacht als Schmetterlingsexperte? Wie nennt man den Fachbegriff? Wiederhole ich jetzt nicht, fragt ihn, wer es nochmal wissen wollt. Er hat sich auf die Suche gemacht. Er hat gesagt: Boah, cool, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich möchte das entdecken, ich möchte etwas herausfinden darüber. Was hat er gemacht? Überall geguckt, so unter den Brücken, wo die gerne sind, in Kanalrohren, glaube ich, auch mal reingeleuchtet. Und Antje, seine Frau, erzählte, irgendwann hat es auch sie erfasst. Überall guckt man: Ah, da kommt ja was rein, mal gucken, ist da wieder was zu entdecken? Ist da was los? Sind da welche von diesen schwarzen Ordensbändern zu entdecken? Und ich finde, das hat sowas von einer Expedition. Ich mache mich auf den Weg und ich bin erstaunt, was mich dann erwartet. Und vielleicht werde ich ja überrascht von dem. Und Gott ist noch viel größer, als ich bisher dachte. Noch ein zweites Bild, ein bisschen besser zu erkennen hier mit dem Hintergrund. Wir müssen genau hinsehen. Wenn wir uns auf den Weg machen, nach Gottes Geist ausstrecken, wenn wir entdecken wollen, welche Gaben er uns hineingelegt hat, welche Gaben er unsere Gemeinde gestellt hat, dann kann das aber auch mal so aussehen. Dazu noch ein Video aus Schweden.
Sag mal, Martin, was machst du da?
Ja, Ton haben wir schon mal.
Ich dachte, wir wollten Kanu fahren. Sag mal, Martin, was machst du da?
Das ist ein Krokodil.
Ich dachte, wir wollten Kanu fahren.
Also ich wollte ein Abenteuer erleben.
Und Paula, was meinst du dazu?
Ja. Sehr ja. Verhaltsam.
Ja. Immerhin, Martin hat Spaß, ne?
Im Schreieck.
Ich wollte es noch gekürzt haben, aber jetzt ist alles drauf gewesen. Ja, also das war so gewesen, wir hatten eine Karte gehabt, da war ein See und da war so eine Verbindung, kleiner Strich angezeichnet zum anderen See. Wir wollten zu dem anderen See rüber paddeln. Ich habe gedacht, das muss doch da irgendwo durchgehen. Es wurde immer enger und wir haben geguckt, okay, hier nochmal durchgewurschtelt, einmal rausgegangen aus dem Kanu, einen Ast runter, damit wir durchfahren können. Und am Ende wurde es noch enger. Und da, wo uns gerade das Bild gesehen hat am Anfang, da ging es noch 20 Meter weiter oder es ging nicht mehr weiter, aber wir haben es noch 20 Meter lang versucht, das rüberzuziehen durchs Gebüsch und wir merkten, wir kommen hier nicht durch. Dann steigt man wieder ein und fährt halt zurück. Warum nicht so mit Gottes Geist sich mutig wagen, darauf einlassen, so eine Neugier zu entwickeln auf das, was wir entdecken können und wir merken, das habe ich mir vergaloppiert, das war nicht so Gottes Weg, sondern mein Weg. Na und, dann fahren wir halt zurück, ist doch auch nicht schlimm. Wir brauchen keine Angst haben, weil Gottes Geist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Und ich möchte euch Mut machen, euch danach auszustrecken, zu entdecken, was er in euch hineingelegt hat. Ein bisschen Expeditionseifer zu entwickeln. Offen zu sein, auch mal wieder umzudrehen. Aber zu gucken, Gottes Geist, was hast du mit mir vor? Was möchtest du durch mich bewirken? Der Apostel Paulus schreibt in seinen Briefen an die Gemeinden in Rom, Ephesus und Korinth, dort drin schreibt er von verschiedenen Gaben. Besondere Fähigkeiten, die Gottes Geist den Christen geschenkt hat. Und ich möchte jetzt einen Abschnitt aus dem Korintherbrief vorlesen, um Ideen zu bekommen, wonach können wir suchen? Wonach können wir suchen, wenn wir uns danach ausstrecken, Gottes Gaben zu entdecken? 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen für die gesamte Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere kennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Der Heilige Geist, Jesus Christus, der Sohn, und Gott, der Vater, wie immer gemeinsam am Werk, die Fähigkeiten, die Gottes Geist schenkt, entdecken, mich entsprechend ausgerüstet von Jesus senden zu lassen, beauftragen zu lassen und in der Kraft Gottes, nicht in meiner Kraft, unterwegs zu sein. Darum geht's. Sieh einmal zu der Person rüber, die links von dir sitzt. Wenn du ganz links sitzt, dann kannst du einmal so rüber gucken über den Spiegel, den wir nicht haben. Okay. Gesehen, wahrgenommen. Gottes Geist geht es nicht um die Person links neben dir. Er möchte in dir und durch dich wirken. Er hat dich im Blick. Und vielleicht sagst du, ah, der neben mir ist gemeint. Ah, der hat die Begabung und den spricht Gottes Geist an. Und da so viel Offenheit. Es geht ihn um dich. Er möchte dein Herz, möchte dich ausstatten mit seinen Gaben, durch dich wirken. Und das wird ganz anders aussehen als bei deinem Nachbarn. Entfache, was Gottes Geist in dich hineingelegt hat. Davon haben alle am meisten. Mögliche Begabung, nach denen du suchen könntest. Weisheit. Einsicht in Gottes Weisheiten weitergeben. Das ist etwas, was man in der Seelsorge gut gebrauchen kann. Wenn Menschen erzählen, was sie bewegt, was los ist und sie merken, hey, ich bin so ein bisschen lost und Gott Weisheit schenkt, etwas in ihr Leben hineinzusprechen, kann das sehr heilsam sein. Erkenntnis. Erkennen und aussprechen, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Manchmal hat man das in der Gruppe, alle überlegen und machen und tun, und Gruppendynamik und was könnten wir alles und das ist dran, und, ah, große Krise, Hoffnungslosigkeit. Und dann sagt einer, das ist jetzt dran. Und alle sagen, ja, passt. Wir hatten das mal in einer Mitgliederversammlung gehabt als Gemeinde. Wir haben diskutiert, großes Thema, und haben uns gefragt, hin und her, Pro und Contra und alles. Und irgendwann sagte eine Person, lasst uns jetzt beten und dann entscheiden wir. Haben wir gemacht, entschieden, war klar, was dran ist. Und das braucht es. Menschen, die sich führen lassen von Gottes Geist, und die im allen Trubel sagen können, das ist jetzt dran. Das brauchen wir als Gemeinde. Hier ist berichtet von Glauben. Glauben ist so ein vielseitiger Begriff in der Bibel, mit so vielem gefüllt. Es ist einerseits ein Geschenk für jeden Christen. Und gleichzeitig drücke ich im Glauben mein Vertrauen gegenüber Gott aus. Jeder Christ hat Glauben. Ohne Glauben kein Christ sein. Hier geht es aber um einen besonderen Glauben. Also nicht das, was jeder hat, sondern eine besondere Gabe an Glauben. Und manchmal kann man das beobachten, dass manche Menschen in besonderen Situationen, wo es keine Hoffnung mehr gibt, so ein krasses Vertrauen haben auf Gottes Wirken und dass sie warten können, weil sie wissen, Gott greift ein. Manchmal haben Menschen ein ganz kindliches Vertrauen zu Gott. Und das ist für mich auch eine Gabe. Ich vertraue Gott und er macht es gut, egal was kommt. Und wir brauchen das, dass Menschen in unser Leben hineinsprechen, dass wir uns ergänzen in der Gemeinde, dass wir von dem Glauben profitieren, dort, wo wir selber nicht mehr glauben können. Kranke heilen. Ich war neulich beim Arzt gewesen und der hat mich zum Facharzt weitergeschickt. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt wieder rumtelefoniere, fahre ich einfach mal los. Zur ersten Adresse, da gab es den nicht mehr, war ein anderer Arzt gewesen. Zur nächsten Adresse, die sind auch umgezogen. Okay, dann bin ich dahin gefahren, war ich da gewesen. Sagte, ja, wir nehmen keine Patienten auf. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ich könnte den ersten Termin in 6 Wochen geben. Da sage ich, nehme ich. Nee, kann ich ihn nicht geben, weil dann kommen sie nachher doch nicht. Und ja, jetzt 6 Wochen her und ich habe immer noch das Problem, aber gut. Wieder einen weitergefahren, unten schon ein Schild. Kommen Sie nicht rein, blockieren Sie nicht unsere Arzthelferinnen, rufen Sie nicht an, Sie können über auf dem Online-Portal einen Termin buchen, das konnte man nicht wirklich. Aber ich bin reingefahren, da war eine Schranke gewesen, also musste ich einen Chip haben, um da rauszukommen, also bin ich doch hochgegangen, Treppe hoch, habe mich entschuldigt, dass ich es jetzt doch anspreche und sagte, ja, warum geht's denn? Ja, keine Termine und hier kommen Sie wieder raus, hier Chip, alles klar. Und als ich die Treppe runterging, dachte ich, wir haben doch einen Bedarf, gesund zu werden. Und irgendwie wird das nicht immer gedeckt durch die Ärzte. Wir haben eine super Versorgung in Deutschland immer noch. Aber manchmal wünsche ich mir auch, dass Gott heilt, dass er eingreift, dass er Menschen begabt, die anderen die Hände auflegen und es wird besser und sie werden gesund. Und wie viel mehr bei Dingen, wo Ärzte nicht mehr heilen können. Ich glaube daran, dass Gott das kann. Und ich sehne mich danach, dass er Menschen begabt, einer besonderen Gabe der Heilung. Ich weiß, in der Gemeinde, wo ich als Jugendlicher war, war so eine ältere Dame gewesen, Anna hieß sie. Und irgendwie war das bei ihr öfter so, dass Menschen gesund wurden, wenn sie für sie gebetet hat. Nicht immer, aber irgendwie passierte das häufiger. Irgendwie hat Gott sie da besonders begabt. Wir alle sollten für Menschen beten, die krank sind und erwarten, dass Gott handelt. Aber manchmal begabt er auch Menschen besonders. Vielleicht hat er dich auch begabt, Kranke zu heilen, Gottes Gesundheit über sie auszusprechen. Aber wenn du nicht anfängst, für Menschen zu beten, dann wirst du nicht entdecken, ob du diese Gabe in dir hast. Wundertaten steht hier noch. Das klingt schon krass, ne? Brotvermehrung oder Sturmstillung gefällig, hätten wir auch mal ganz gerne zwischendurch. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ist schon irgendwie krass. Und doch berichtet hier Paulus ganz entspannt davon, dass sowas da ist, dass diese Kraft, die in Jesus ist, Gottes Geist auch in uns ist und dass der Mensch begabt, außergewöhnliche Dinge zu tun, die übernatürlich sind und menschlich nicht zu erklären sind. Prophetische Aussagen, Eindrücke, Bilder, die in unser Leben hineinsprechen, wo wir merken, das ist nicht was Allgemeines, Erklärtes, sondern Gott meint mich, das spricht gerade in unser Herz als Gemeinde oder mein persönliches Leben hinein. Und das, was diese Person gesagt hat, das hat eine Wirkung auf mich. Da ist etwas Prophetisches drin. Geisterunterscheidung. Beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Was für ein Geist weht hier eigentlich gerade? Wo geht das Ganze hin? Sind wir auf dem richtigen Weg? Oder ist das ein Irrweg, den wir da gerade haben? Wie meine Kanutour danach. Wir kommen da durch, das muss irgendwie gehen. Ja, nee. Menschen, die eine Fähigkeit haben zu merken, was ist hier gerade am Werk? Sind wir auf dem richtigen Weg oder ist Umdrehen angesagt? Das brauchen wir doch, oder? Wie können wir den Überblick behalten bei dem, was alles los ist in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde? Wir brauchen Menschen, die eine Antenne haben und merken, hey, das ist Gottes Geist, der uns gerade hier führt und das ist ein anderer Weg, den wir nicht einschlagen sollten. Sprachenrede. In Sprachenreden, die von Gott eingegeben sind, die andere zunächst gar nicht verstehen können. Und das gibt es zur eigenen Erbauung, lesen wir an einer anderen Stelle in der Bibel, dass Menschen Sprachen beten und selber dadurch auferbaut werden. Wir lesen, dass das ausgelegt wird und andere davon auch einen Wert haben. Und ja, das wollte ich sagen dazu. Es kann auch ein Ausdruck der Anbetung sein, Gott anzubeten in einer Sprache, die ich selber gar nicht verstehe. Und dazu gehöre ich das letzte, Auslegung, das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben, sodass alle etwas davon haben. All das schreibt Paulus an die Korinther, all das scheint es zu geben, wenn wir an anderen Stellen gucken, sind ganz andere Gaben aufgelistet, zum Beispiel im Römerbrief, könnt ihr mal zu Hause reinschauen, Römerbrief Kapitel 12, und die wirken mal so besonders übernatürlich, mal ganz schlicht und einfach, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht auf eine Show an, sondern darauf, auf Gott zu hören und sagen, hey, was hast du mich hineingelegt? Das, was ich habe, möchte ich gerne einbringen. Mit Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes, beginnt das Zeitalter der Gemeinde. Und in diesem Zeitalter stehen wir, in der gleichen Epoche. Deshalb glauben wir, dass Gottes Geist auch heute noch in und durch uns wirkt. Ich möchte nicht herausfinden, was Gottes Geist in anderen Gemeinden tut und begabt, aber ich möchte mit euch herausfinden, was in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Und wir sehen ganz viel davon, aber ich glaube, da ist auch noch einiges in Glut da, was wir entfachen können. Zum Abschluss eine persönliche Einordnung für dich. Welche der aufgeführten Gaben findest du befremdlich und merkst, das ist mir irgendwie too much oder da habe ich ein bisschen Distanz vor? Welche der Gaben fasziniert dich? Wo du sagst, wow, das ist ja spannend. Und wonach möchtest du dich ausstrecken? Das würde ich mir wünschen für mich. Oder da sehe ich, das fehlt in der Gemeinde. Gott, ich bitte dich, dass du das schenkst, mir oder jemand anderen, damit wir da auch als Gemeinde ausgestattet sind. Du hast jetzt eine kurze Zeit, so ein bisschen drüber nachzudenken, diese Fragen, vielleicht auch ins Gespräch mit Gott zu gehen. Und dann haben wir noch eine Lobpreiszeit.